Es ist eine Freude für uns, meine Frau und mich, dass wir hier sein dürfen. Wir waren ja schon eher in Deutschland, aber es war uns nie vergönnt, hier in diesem Raum zu sein. Und nun durften wir gestern schon in Eppingen sein und heute Abend unter euch. Und möchte auch gleichzeitig herzliche Grüße an euch hier abgeben von den Geschwistern in der Gemeinde Toronto, wo wir zurzeit dienen. Die Geschwister, die haben wiederholt gesagt, Grüß von uns. Geschwister Rösler, die der Gemeinde Toronto vor uns gedient haben, die im Ruhestand nun sind, auch sie lassen herzlich grüßen und haben auch uns versprochen, sie werden für diese Stunden beten. Und das ist, was wir brauchen. Und wir sind doch alle Zeit abhängig von Gottes Gegenwart und seinem Segen. Wenn man an einem Ort kommt, wo man früher nicht gewesen ist, dann kann man ja nie im Vorhin wissen, genau was nötig ist, worauf man das Wort richten sollte. Aber es gibt doch biblische Wahrheiten, die doch alle Zeit ihre Gültigkeit haben und immer wiederum auch nötig sind, neu zu hervorzuheben und zu betonen. So möchte ich uns heute Abend versuchen, auf einen Gedanken hinzuweisen. Lese uns aber ein paar Verse dazu aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, wo Paulus an die Gemeinde Ephesus schreibt und er schreibt hier an der Gemeinde und sagt, ihr Männer, Vers 25, liebet eure Frauen, gleich wie Christus auch geliebt hat die Gemeinde und hat sich selbst für sie gegeben, auf dass er sie heiligte und hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, auf dass er sie sich selbst darstellte als eine Gemeinde, die herrlich sei, die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder des etwas, sondern dass sie heilig sei und unsträflich. Der Apostel braucht hier ein Bild für die Gemeinde. Er gebraucht das Bild einer Ehe, um die Gemeinde zu schildern, oder das Bild der Gemeinde, um die Ehe zu schildern. Und wenn wir diesen Gedanken etwas auf der Spur gehen, dann könnte man das in verschiedener Richtung hin ausbauen. Doch ist das ja nicht möglich, dass man einen so umfangreichen Gedanken, wie die Gemeinde ist, in einer Stunde von allen Seiten beleuchten kann und alle Aspekte des Werkes betonen kann. Aber hoffentlich können wir einige Gedanken aus diesem heute Abend entnehmen, die uns eine Hilfe sind, die uns ein Segen werden. Worauf ich hinaus will, ist mit Hilfe Gottes Werk, seine Gemeinde uns wichtig zu machen. Wir brauchen das immer wieder, dass uns das, was Gott beabsichtigte mit der Sendung seines Sohnes, dass uns das wichtig bleibt. Jesus hatte seinen Jüngern seiner Zeit gesagt, ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und in einer Zeit, in einer Umwelt, wo es so viele Benennungen, so viele verschiedenen Kirchen und Richtungen gibt, ist das Thema der Gemeinde nicht einfach. Ist auch nicht immer leicht zu bringen. Da wir letztendlich auch eine Gemeinde sind, wo andere uns einschätzen als eine Gemeinschaft unter anderen. Aber ich wünsche, Gott möchte uns helfen, dass wir seine Gemeinde, das Werk Gottes recht sehen, recht verstehen und dass wir es auch wertschätzen, was er errichtet hat. Wenn wir uns die Gemeinde etwas vorstellen, dann merken wir erstens, dass sie hat einen prophetischen Hintergrund. Die Gemeinde, die kam nicht eben durch die Apostel zustande, dass sie dieses Werk angefangen haben. Bereits im Alten Testament wurde darauf hingewiesen, dass Gott einen neuen Bund mit den Menschen machen wollte, einen Bund nicht wie der alte Bund war mit Israel, sondern ein neuer Bund, wo das nicht etwas Äußerliches sein sollte, sondern etwas, das er ins Herz legen wollte. Mein Wort und mein Geist will ich in euch geben. Wenn wir dann im Neuen Testament lesen, dann finden wir, dass die Schreiber, die haben auf diese Gemeinde allgemein die Bezeichnung nur Gemeinde gebraucht. Man versteht darunter, dass es sich um eine bestimmte Gemeinde doch handelt oder eine Versammlung. Das Wort wird auch manchmal nur als Versammlung gebraucht. Aber die Bibel hat das immer bei dieser Bezeichnung gelassen. Wir lesen nie von der wahren Gemeinde oder von der wirklichen Gemeinde. Diese Bezeichnung finden wir nicht. Wir lesen halt einfach die Gemeinde und Punkt. Das war es. Zusätzlich steht mehrere Male auch der Ausdruck Gemeinde Gottes, besonders in den Briefen der Apostel. So wie behauptet wird, kommt diese Bezeichnung aus dem griechischen Wort Ekklesia. Wir haben vorher teilhafterweise bei uns einen Bruder, der Griechisch studiert hat und der gibt mir da manchmal so einige Ausrichtungen über bestimmte Worte. Und dieses Wort in ihrem Sinn bedeutet also herausgerufen oder herausgerufene. Und wenn wir diesen Gedanken mit dem vergleichen, was der Herr Jesus selber sagt, dann ist die Behauptung recht und anzunehmen. In Johannes 15, Vers 19, da sagt der Heiland jetzt zu seinen Jüngern und sagt, wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich habe euch von der Welt erwählt. Darum hasst euch die Welt. Also, diese Nachfolger des Herrn, die waren jetzt nicht mehr von der Welt, sie waren aus der Welt herausgerufen worden. In seinem Gebet in Johannes 17, da macht der Heiland zweimal diese Behauptung, sie sind nicht von der Welt, so wie ich auch nicht von der Welt bin. Und Paulus sagt in Galater 1,4, der uns errettet hat aus der gegenwärtigen argen Welt. Die Schlachterübersetzung, die sagt da so, dass er uns herausrette. Die Elberfelder sagt, damit er uns herausnehme. So, das stimmt dann mit diesem Wort überein, eine herausgerufene, herausgerettete oder herausgenommene Gesellschaft, die sich nun in dem Herrn verbunden hat. Steht also klar, dass die Gemeinde eine Gruppe Menschen ist, die der Herr selbst zu sich gerufen hat aus dem Wesen der Welt heraus, damit es eine Gesellschaft für ihn sein sollte. Diese, die von der Obrigkeit der Finsternis herausgenommen und in das Reich seines lieben Sohnes versetzt worden sind. Wir müssen die Gemeinde, von der die Bibel spricht, als ein Werk Gottes halten. Es waren nicht die Apostel, wie schon gesagt, die dieses Werk begonnen haben. Gott hat es selbst begonnen. Wir haben aber immer noch das Idealbild von dem Bild einer Ortsgemeinde zu unterscheiden. Zu den Zusammenkünften der ersten Christen, da sind sicherlich auch andere gewesen. Die Geschwister, die haben bestimmt auch andere eingeladen, damit sie das Wort hören sollten, die noch nicht zu ihnen gehörten, damit diese durch Gottes Wort angesprochen werden möchten und dann auch herausgerettet aus der Welt diese hinzugefügt würden. Wir lesen also, dass, wo die Apostel gepredigt haben, eine größere Schar von 3000 Seelen gerettet wurden und nach einer Zeit 5000 waren. So, die sind hinzugetan worden. Gott hat sie hinzugerufen. Somit war das Lokalbild nicht immer das Idealbild. Nicht alle, die da waren, waren erlöste Seelen. Und in der Hinsicht hat sich das ja bis in unseren Tagen nicht geändert. Denn sicherlich ist es unsere Aufgabe, dass wir Menschen einladen zu den Versammlungen, die auch nicht bekehrt sind, damit sie die Wahrheit hören, damit sie durch Gottes Geist oder von Gottes Geist angesprochen werden und gerettet werden. Und mitunter kommt das auch vor, dass Leute längere Zeit in der Versammlung sind und die nicht bekehrt sind. Und wenn jetzt Außenstehende das beobachten und auf diese Personen schauen, dann können sie sagen, nun, das passt nicht zu dem Bild der Gemeinde, so wie die leben. Aber das war so der Wunsch Gottes, dass die Leute kommen sollten, auch heute noch, damit sie die Wahrheit hören und dann gerettet werden. Die Gemeinde, die Jesus selbst baut, ist seine Gemeinde. Und wer zu dieser Gemeinde gehört, ist tatsächlich ein bevorzugter Mensch. Denn er hat Gottes Gnade persönlich erfahren und erlebt. Er hat das Vorrecht, zu dem Volke Gottes zu zählen, denen Gott doch so viele Verheißungen gegeben hat. Wir sind also in der Hinsicht sehr bevorzugte Menschen. Wir sind Kinder des großen, allmächtigen Gottes. Wir sind Bürger des Reiches Gottes und Erbe des Himmels. Und doch in dem Bild der Gemeinde, auch bis in unserer Zeit, so wie es auch damals war, können gewisse Dinge auftreten, vor denen man sich in Acht nehmen muss. Man muss vorsichtig sein, weil es gibt halt Gefahren, die den Menschen in eine Sache hineinziehen können. Und hier, wie uns einleitend gelesen wurde, da hatten diese Leute, besonders die Juden, die Ansicht, sie müssten dem Werke Gottes, die Gemeinde, einen Zaun umbauen. Also wir sind Juden und so wie wir durch das Gesetz erzogen worden sind, wenn jetzt die Leute aus den Nationen hinzukommen, dann müssen wir die versuchen, irgendwie in diesen Zaun zu bringen. Und da sagt Petrus und auch Barnabas und Paulus, das ist doch nicht der Sinn der Sache. Wir wollen, dass diese Leute dem Herrn erleben und dass sie zur Gemeinde gehören, nicht, dass sie zu dem Judentum hinzugetan werden. Aber das sind Gefahren, die auch heute bestehen, dass man meint, also du musst eben dich uns ganz unterstellen, so genau wie wir es haben. Wenn nicht, dann kannst du nicht dem Herrn angehören. Gott weiß, wem ihn angehört, und es ist immer noch Gottes Werk. Wir können keinen Menschen bekehren, wir können keinen Menschen die Sünden vergeben, das ist Gottes Werk. Und dann sagt auch Petrus, wenn der Herr sie hinzugetan hat, warum wollt ihr sie jetzt noch ein extra Joch auflegen? Lasst das doch sein. Diese Gefahr bestand damals, und wenn sie nicht sich darüber einig geworden wären, das hätte das Werk sehr begrenzt. Aber wenn wir das Bild lesen aus dem Propheten Daniel, wie dieser Stein herabgerissen wird ohne Hände und das die ganze Erde füllt, also es war Gottes Wunsch und Wille, dass sein Reich die ganze Welt umspannen soll. Und selbst den Auftrag, den Jesus den Jüngern gab, schloss das ein. Geht hin in alle Welt. Also beschränkt das nicht. Lass das für alle Menschen gelten. Und das ist so wichtig, dass wir das auch heute, dass Gott doch allen Menschen erreichen möchte mit der Wahrheit. Eine andere Gefahr, und die ist auch diesem sehr angelehnt, und das ist, dass man dahin kommen kann, dass man meint, wir gehören Gott und Gott gehört uns. Wir haben also das Monopol über Gott und er gehört uns. Wenn ihr nicht genau in dem Sinne, wie ich mich bekehrt habe, bekehrt seid, dann kann ich das nicht akzeptieren. Aber wenn Gott ein Werk tut, dann müssen wir es ihm überlassen. Da hat er doch zu sagen, wer gerettet wird und wer zu seiner Gemeinde gehört und wem er hinzutut, den wollen wir auch als hinzugetan gelten lassen. Es ist diese Gefahr, und die Jünger hatten ja auch damit zu kämpfen, besonders als sich das auftat für die Nationen, dass als Juden konnten sie das gar nicht richtig fassen. Und wenn wir dann aber lesen, wie der Heilige Geist wirkte. Philippus hat in Samarien gewirkt, Menschen haben sich bekehrt, und dann sagt der Herr, jetzt geh aber dort auf die Straße, die da leer ist, und dort begegnete ein Mann, und den sollst du zum Glauben führen, den sollst du Christus predigen. Und der hat sich bekehrt, er hat ihn getauft und er ist fröhlich seine Straße gezogen. Er ist nicht zu der Gemeinde nach Jerusalem gezogen, sondern in sein Land. Er sollte dort ein Licht sein. So Gott will, dass seine Wahrheit ausgetragen wird und wir sollen sie nicht irgendwie einschränken. Wenn wir aber das Bild von der Gemeinde nehmen, dann müssen wir auch auf uns selbst zu sprechen kommen und das Bild der Ortsgemeinde im Bildfeld stellen. Und dann müssen wir uns fragen, wie sah es in der Urgemeinde aus? Wie war das in der Gemeinde zu Jerusalem? Es war ja die erste Gemeinde, es war auch eine Ortsgemeinde, weil es war vorerst die einzige zu der Zeit. Und wie war dieses Bild? Wir müssen immer wieder zurückgehen auf das, was damals da war, und dann versuchen uns aus dem auch das Bild für uns zu suchen. Wir wissen die Predigt des Petrus zu Pfingsten, die sehr wahrscheinlich in der aramäischen Sprache gebracht wurde. Das Volk hat das verstanden. Und diese Predigt ist ihnen zu Herzen gegangen. Und viele dieser Zuhörer, die wohnten ja nicht in Jerusalem, aber sie waren dorthin gekommen zum Fest, und so wurden Tausende gläubig, bekehrten sich. Aber wir können uns gut vorstellen, dass diese erste Gemeinde sehr stark jüdisch geprägt war. Diese Versammlung hat sich sehr wahrscheinlich kaum unterschieden von einer anderen Versammlung der Juden äußerlich gesehen. In Kleidertracht und alles, das war dasselbe geblieben. Diese Leute, die sind immer noch in den Tempel gegangen und haben gebetet. Und es ist auch möglich, dass einige noch Opfer gebracht haben. Wir wissen sogar von Paulus, dass er später ein Gelübde hatte und dass er dieses Gelübde dann einlöste, was normalerweise ein Opfer einschloss. So, die Gemeinde hat sich darin kaum von dem allgemeinen Volk unterschieden. Jetzt aber, wo die Botschaft weitergetragen wurde, dann änderte sich die Sache. Auf einmal hatten sie es mit Leuten zu tun, die einen ganz anderen Hintergrund hatten. Die waren ganz anders erzogen, die hatten ganz andere Grundsätze, und da waren kulturelle Unterschiede, die mussten sich jetzt irgendwie mit dem zurechtfinden. Und das war den Juden schwer. Wir wissen ja, Petrus, dass er dort hinkam, und Paulus schreibt davon, dass er nicht mal mit denen gegessen hat. Also da gab es diese Sachen, wie finden wir uns zurecht mit diesen Unterschieden? Es gibt halt Dinge, die in der Gemeinde manchmal Probleme verursachen können. Aber was ihnen geholfen hat, ist, was auch uns hilft, was wir heute nötig haben. Auch wenn wir mit solchen Dingen konfrontiert sind. Und das ist, dass wir den Heiligen Geist Raum geben. Dass er uns leite. Dass er uns führt und leitet. Es gibt halt Unterschiede unter Menschen. Ich habe das festgestellt, dass manchmal gewisse Gebräuche anders sind in Kanada als in Kasachstan, und die Brüder, die in Kenia waren, die haben dort Zustände vorgefunden, die ganz anders waren wieder, und auf den Philippinen genauso. Manchmal die Gebräuche sind anders, und dann haben sie auch andere Art und Weise. Aber das soll nicht eine Trennungswand werden. Die wollen wir überbrücken, weil wir ja alle dem einen Herrn angehören. Und diesen einen Herrn verdanken wir alle das Heil der Seele. Wir müssen ja auch bedenken, dass die Ortsgemeinde hat ihren Einfluss zum Teil auch von ihrer Herkunft her. Je nachdem, wo die Leute herkommen, das einiges nimmt man mit. Das ist eben, wie man erzogen ist, die Art, die man so hat, die behält man ja zum Teil. Aber es ist immerhin wichtig, dass man dennoch auf diesem einen Nenner kommt. Es ist Gottes Werk, und wir gehören dem Herrn an, und der Geist Gottes soll uns leiten. Wir wollen uns nicht trennen und zertrennen lassen, sondern wir wollen auf dem Grund der Wahrheit mit allen einig sein. Das Bild der Ortsgemeinde wird
nicht immer der gleiche sein. Aber das Zentrum muss immer dasselbe bleiben. Jesus Christus, sein Werk, seine Rettung, sein Erlösungswerk. Allein kann eine Gemeinde bauen. Und so hat es damals ausgesehen. Und wie sieht das ja heute aus? Wir müssen ja darauf achten, dass es sich um solche Menschen handeln, die Jesus liebt, für die er gestorben ist und die er zu sich gezogen hat. Und jede andere Gleichheit oder Ähnlichkeit wird wenig bedeuten, wenn diese grundlegende Erfahrung des Heils nicht vorhanden ist. Dann kann man irgendwann welche Einigkeit versuchen herzustellen, aber die bedeutet nichts. Wir müssen diese eine Erfahrung haben. Wir müssen alle durch denselben Geist getränkt worden sein und in diesem Werk der Gemeinde hineinversetzt. Ich kann mit jemandem vieles ähnlich haben. Ich kann die gleichen Kleider tragen, dieselbe Meinung über vieles besitzen. Aber wenn wir nicht beide erlöst sind, dann besteht der größte Unterschied immer noch. Und wir können nicht eins sein. Wir müssen die Erlösung haben. Sonst stehen wir weltweit auseinander. In den Urgemeinden bestanden auch einige Male verschiedene Meinungsverschiedenheiten. Die einige haben gesagt, also Opferfleisch kann man essen. Die anderen haben gesagt, nein, das ziemt sich nicht. Die mussten sich darüber klar werden. Darf man es, darf man es nicht? Also Paulus sagt dann zuletzt, bewahre deine eigene Seele, wenn das wieder deinem Gewissen ist, denn beschädige nicht dein Gewissen, indem du etwas tust. Und wenn der andere meint, er kann es, dann sollst du den nicht richten, der da ist, und der nicht ist, soll den anderen nicht richten. Versuch, eine Einigkeit hier herzustellen auf dem Grund der göttlichen Liebe. Und wir erlauben da gewisse Freiheiten, auch wenn der eine meint, er kann essen, der andere nicht will, dann soll das uns nicht trennen. Wir finden das in der Urgemeinde schon in Jerusalem. Da kam auf einmal ein gewisses Murmeln auf. Da haben einige gesagt, ja, die Juden, die schauen nach ihren Witwen und unsere, die wir von den Griechen sind, die werden übersehen. Und wenn die Apostel da nicht weislich gehandelt hätten, dann hätte das dort schon eine Spaltung geben können. Aber die haben gesagt, so geht das nicht. Wir müssen etwas unternehmen. Wir wollen dafür sorgen, dass alle gleichmäßig behandelt werden. Aber wir können das nicht mehr alleine schaffen. Wir müssen Helfer haben. Da haben sie einige vorgeschlagen. Also nehmt von euren Geschwistern, in denen ihr Vertrauen habt, die sollen dann dieses Amt haben. Und so wurde das Problem gelöst. Und wir dürfen gar nicht meinen, dass wo irgendeine Gruppe Menschen zusammen ist, da sind verschiedene Meinungen. Und da kann es zu Auseinandersetzungen geben. Wenn das Element der Demut nicht vorhanden ist, dann geht es auseinander. Wenn wir aber in der Liebe Christi bleiben wollen und in der Demut des Herrn wandeln, dann sagt uns Gottes Wort, der eine achte dem anderen höher als sich selbst. Nur damit wir in Jesus diese Einheit bewahren. Damit es eine Gemeinde ist, die in der Lage ist, auch Schwierigkeiten zu lösen, zu überwinden und trotzdem in der Liebe zu bleiben und weiterzugehen. Damit die Gemeinde wächst und zunimmt. Und wenn Menschen kommen, dass sie das beobachten können, diese Geschwister, die lieben sich. Jesus hat doch gesagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Wir haben heute darauf zu achten, dass wir nicht nur auf unsere Meinung stehen bleiben, sondern dass wir auch gewillt sind, auf dem anderen zu hören. Das meint nicht, dass ich eine falsche Lehre annehmen darf, aber wenn er über einige äußere Sachen vielleicht andere Meinung hat, dann kann ich das eben ihm überlassen. Gott wird schon da irgendwie mit ihm fertig werden. Aber wenn der Herr ihnen zugetan hat, dann soll er mein Bruder, meine Schwester sein und bleiben. Das Bild der Gemeinde soll heute die Ähnlichkeit haben mit der Urgemeinde in Jerusalem. Da kam ein Problem auf. Ne, jetzt, was machen wir? Da haben sie sich bestimmt zusammengesetzt und beraten und gebetet. Gesagt, wisst ihr, wir müssen irgendwie Hilfe haben mit dieser Sache. Wir bringen das nicht fertig, für alles zu sorgen. Also da sollen uns andere helfen. Und das war die Lösung. Und es ist wichtig auch, wenn Paulus und Petrus sich nicht ganz verstanden, dann haben sie nicht gesagt, so, wenn du so willst, dann kannst du deine Petrusgemeinde bauen und ich werde die Paulusgemeinde hier bauen. Nein, sie konnten das überbrücken. Das ist so wichtig. Und wie funktioniert eine Ortsgemeinde? Sicherlich gehören dazu verschiedene Bestandteile und alle natürlich kann ich nicht nennen. Aber auf ein paar möchte ich kurz noch hinweisen. Die Gemeinde ist doch das Eigentum Gottes. Und daher trägt sie ja auch den Namen des Herrn. Und ist es die Gemeinde Gottes, dann muss er doch selbst die Funktion der Verwaltung in der Hand haben. Die Gemeinde, die hat eine geistliche oder auch eine göttliche Verwaltung. Das ist nicht so, dass jetzt ein Mensch darüber bestimmt, wer bekehrt ist oder wer Gott dienen kann und wer nicht. Es ist Gottes Sache, er hat immer noch die Leitung. Wir lesen da im 1. Korintherbrief 12,28, da schreibt Paulus und sagt, Gott hat gesetzt in der Gemeinde erstens die Apostel, dann die Propheten, die Lehrer, dann auch die Wundertäter, die Gaben gesund zu machen, Helfer, Regierer und mancherlei Sprachen und so weiter. Also Gott weiß, wem er sich bedienen kann, wen er gebrauchen kann und die stellt er dann auch ein. Und das hat er nicht immer ohne auch das Mitwirken der Geschwister getan. Wir lesen von Paulus, dass er umherzog und hat in den Gemeinden Älteste eingesetzt. Obwohl unter der Leitung Gottes, aber er hat auch den Menschen gebraucht. Paulus hat dem Titus den Auftrag gegeben, auf der Insel Kreta in den Versammlungen dort Leiter einzusetzen. Er hat ihn dann auch natürlich, finden wir vor, was er für Bedingungen gestellt hat, was für Eigenschaften nötig sind dazu. Aber das Regierungssystem, das war immer noch göttlich. Es war nicht ein menschliches, das, was Menschen entworfen haben und zurechtgelegt haben. Gott hat es getan. Gott hat es gegeben. Und wo sie das befolgt haben, da hat das funktioniert. Gott hat die Ordnung in seiner Hand, er hat die Diener gebraucht, um das einzuführen und das hat funktioniert. Die Gemeinde haben sich dann weitergebaut, die Geschwister wurden erbaut in der Lehre und so weiter. So eins, was klar ist, dass Gott der Gemeinde ihre Diener und Boten gibt. Wenn wir dann in der Offenbarung lesen, da schildert Johannes dem Herrn Jesus, wie er ihn sieht in seiner Herrlichkeit. Und er sieht, dass er sieben Leuchter unter den sieben Leuchtern wandelt und er hat sieben Sterne in seiner Hand. Und in der Erklärung sagt er dann, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden. Also die Boten, die hat Gott in seiner Hand. Er hat sie gestellt und sie sind in seiner Hand. Sie sind ihm persönlich verantwortlich. Und jedes Sendschreiben, das wir dann in der Offenbarung finden, ist jeweils an dem Ältesten geschrieben. Immer an dem Leiter. Und das will uns sagen, die Verantwortung, die lastet hauptsächlich auf den Leiter. Ob ob es jetzt einer oder mehrere sind, aber die Verantwortung, die lastet auf ihnen. Und darum ist es manchmal so, dass auch Geschwister das gar nicht verstehen. Sie meinen, ja, ich möchte das so haben und der andere möchte das anders haben und ich kann nicht verstehen, warum der Prediger das darauf nicht eingeht. Einfach, weil er in erster Linie Gott verantwortlich ist für das, was er in der Gemeinde erlaubt und nicht erlaubt. Und einmal muss er dafür verantworten. Ich kann mich noch lebhaft erinnern, Bruder Bernd, der längere Zeit unser Prediger war, der hat dann inzwischen mal gesagt, Gott wird mit mir über meinen Dienst an diesem Ort einmal sprechen. Und das ist heute noch so. Einmal müssen auch wir als Prediger über unseren Dienst Rechenschaft abgeben. Und aus dem Grunde heraus ist es nicht immer möglich, dass wir jedem Wunsch entgegenkommen können. Dass wir jedem es recht tun können. Nicht, weil wir absichtlich irgendwie gegen den Menschen sind oder dass wir etwas tun möchten, um den Menschen zu ärgern, schon ganz und gar nicht. Aber wir sehen unsere Verantwortung, die wir tragen. Wir müssen es einmal verantworten können. Und darum soll es so bleiben, dass die Ortsgemeinde diese Regierung behält, dass Gott es ist, der die Boten stellt und dass die Boten diese Verantwortung sich bewusst sind, die wir vor Gott tragen. Manchmal sind Leute ja sehr, sehr eilig. Und wenn sie mit einem oder dem anderen nicht ganz auf gleichem Fuß stehen, dann sollte man sie raus. Ja, man kann die Leute raus, aber man kann sie nicht wieder reinbringen. Man muss dafür Sorge tragen, dass Gott sein Werk tun kann. Gott ist der Herrscher in seiner Gemeinde und wir wollen ihm diese Stellung nie streitig machen. Er soll sie behalten, weil es ist leider so, dass wir sind Menschen. Und da hat der Herr einmal zu Samuel gesagt, weißt du, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Manchmal kann jemand sich so stellen und wir meinen, ja, der ist ganz in Ordnung und das ist nicht. Aber Gott weiß es. Und Gott wird mit den Menschen fertig werden. Also wie soll das Bild sein? Und welchen Namen soll die Gemeinde tragen? Und wie soll die Verwaltung sein? Es sind alles wichtige Punkte, die sich in einer Ortsgemeinde stellen und mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Damit es eine solche Gemeinde bleibt, darin Gott zu Hause ist. Wie hat er doch gesagt, ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und so soll es bleiben. So will Gott seine Gemeinde haben. Er will Gott sein, wir sein Volk. Möge Gott uns dazu Gnade geben. Amen.